Heute mit Stefan Tanscheid, dem CEO von FKP Scorpio.
Wir waren nie die crazy Typen, die mit Shampoos, Nutten und Koks irgendwie den Künstlern hinterhergelaufen sind. Wir wollten immer die normalen Leute in der Branche sein. Ganz normale Typen, mit denen man sich normal über jedes Problem unterhalten kann und wo es eher freundschaftlich familiär zugeht. Und nicht diese ganze Madness, Rock'n'Roll, Rockstar-Geschichte so hoch gehängt wird. Und es gibt viele Künstler, die das sehr gutieren und die auch genau das suchen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Stefan Tanscheid als Gast im Redfield Podcast begrüßen zu können. Stefan ist der CEO von FKP Scorpio und führt gemeinsam mit dem Firmengründer Volkert Koopmans die Geschäfte von einem der größten deutschen Veranstalter für Tourneen und örtlichen Konzerten mit diversen ausländischen Tochterfirmen. Außerdem ist FKP Scorpio einer der größten Festivalveranstalter Europas. Darunter sind Namen wie das Hurricane und Southside Festival, Highfield, Mira Luna oder das Deichbrand. Und wie wir alle wissen, sind die in diesem Jahr alle ausgefallen oder fallen noch aus. Und wie die Firma damit umgeht und überhaupt über Stefans Karriere in der Musikbranche wollen wir heute reden. Aber erstmal herzlich willkommen. Moin Stefan.
Moin Alex, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich kann mir vorstellen, bei euch geht es, oder vielleicht hat es sich so ein bisschen abgeschwächt, geht es gerade turbulent zu. Wie ich eben schon sagte, alle Festivals fallen aus. Wie sieht es denn überhaupt so gerade bei euch, bei dir aus? Wie ist die Stimmung und wie zuversichtlich schaut ihr so aufs kommende Jahr?
Oh ja, das sind direkt viele Fragen zum Einstieg. Ja. Also das ist natürlich ziemlich irre. Mittlerweile hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Also schon die erste Tatsache, dass wir nicht mehr zusammen in einem Büro sind und an diesen ganzen Dingen zusammen arbeiten, was wir normalerweise tun. Wie du gerade schon eingangs gesagt hast, machen wir viele Festivals, viele Tourneen, das mit viel Herzblut und unserer Firmenfamilie. Bauen wir das ganze Jahr so ein bisschen wie mit Legosteinen auf und ab und die ganze Zeit wieder um und sein. Das findet nicht statt, beziehungsweise findet es sehr verändert statt. Wir haben uns alle an diese Videocall-Situation und so weiter mittlerweile gewöhnt und mittlerweile sind die Überraschungen auch nicht mehr so groß wie vor 3 Monaten, als jeden Tag irgendwie 5000 neue Fragezeichen aufpoppten, als man aufwachte. Also ein bisschen hat sich das eingegroovt, aber es ist natürlich immer noch eine Katastrophe. Also A, es ist wahnsinnig traurig, dass wir sehr, sehr viel absagen oder verschieben mussten. Es ist schwierig, was das für die Branche im Gesamten bedeutet, mit den ganzen Menschen, die da auch dranhängen an den Veranstaltungen, die wir so machen. Und die Zukunft immer noch relativ ungewiss, auch wenn Dinge jetzt ahnbarer oder erwartbarer werden, ist auch das natürlich immer noch ein großes Rätsel. Und insofern ist es eine sehr spannende Zeit. Und zu den Details kommen wir wohl im weiteren Verlauf des
Gesprächs. Wahrscheinlich schon,
ja. Aber es ist in der Tat, also für mich, und ich habe ja schon viel erlebt auf Festivals, irgendwie Wetterabsagen, latente Terrorgefahren, was es alles so gab in den letzten Jahren. EHEC, wo wir schon mal so eine Mini-Seuche hatten. Aber was jetzt passiert, ist natürlich etwas, wo es keine Muster für gab und wo wir alle sehr viel gelernt haben und viel intern wie extern ausprobieren mussten, um irgendwie da durchzukommen. Und noch sind wir ja auch gar nicht dadurch, aber zumindest sind die Weichen einigermaßen gestellt jetzt.
Okay. Das heißt aber, so alles in allem, du gehst da noch relativ ruhig an die Sache oder ihr geht da relativ ruhig mit um und wisst so halbwegs, was zu tun ist.
Naja, wir haben ein gutes Team. Wir haben, als es erwartbarer wurde, dass es uns auch hier in Europa betreffen könnte, natürlich schon diverse Maßnahmen getroffen und verschiedene Szenarien ausgearbeitet und uns das erstmal in die Schublade gelegt. Weil wir eine recht große Firma sind mit sehr, sehr vielen Projekten und wir vorbereitet sein wollten. Das hat sich auch in den letzten Jahren immer ausgezahlt, sich gut vorzubereiten, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, dass man nicht kopflos durch die Gegend rennt, wenn es dann irgendwie scheppert. Aber das hat natürlich schon uns alle überrascht, wie schnell das dann plötzlich alles ging und welche Ausmaße das dann annahm. Das war so nicht planbar. Auch wenn man, keine Ahnung, im Ende März auch schon hätte ahnen können, dass es eng werden könnte für das Hurricane Southside oder andere Sachen. Aber und ruhig bleiben ist das A und O. Es bringt ja nichts, wenn gerade ich, der dann natürlich auch noch viel Personal mit sich auf den gemeinsamen Weg irgendwo hin hat, gerade dann kopflos durch die Gegend zu rennen oder da irgendwie durchzudrehen oder nervös zu werden, hilft ja gar nicht. Es geht darum, zusammenzuhalten. Wir haben ein sehr freundschaftlich familiäres Verhältnis hier in der Firma, das auch oben zu halten, diesen Spirit irgendwie oben zu halten. Und Leute waren auch echt geknickt. Leute waren traurig. Also sie wurden Tränen vergossen, als die Festivals dann, als es dann an dem Tag Mitte April irgendwann klar war, das geht jetzt wirklich nicht, der Sommer ist off. Dann musste man sich erstmal ums Team kümmern, die Leute wieder ein bisschen aufbauen, mal ein digitales Feierabendbier trinken und dann mal gucken, wie machen wir das denn jetzt alles? Und dann nach und nach entwickelten sich so die Maßnahmen dann daraus. Parallel wurden natürlich mit den Ämtern irgendwelche Sachen besprochen, Absagen, Kurzarbeit, alles Mögliche, was damit noch zusammenhing. Und das ist halt sehr schnell sehr wild geworden. Und das waren dann auch wirklich wilde Wochen, wo wir sehr, sehr viel arbeiten mussten und uns das alles irgendwie überlegen mussten und uns um tausend Sachen kümmern mussten, die wir vorher noch nie bedacht hatten. Naja, und so formte sich dann aber auch so die Idee, was, wie gehen wir denn mit der Situation kreativ um? Wie machen wir das denn jetzt? Und so sind dann unsere digitalen Home Editions von Hurricane Saucer entstanden. So ist unsere Rückerstattungs- oder Umschreibungsidee entstanden, für die wir wahnsinnig dankbar sind, weil, das kann ich vorwegnehmen, irgendwie 85-90% der Leute ihre Tickets für nächstes Jahr behalten haben und mal ganz wenige, die die Rückerstattung gewählt haben, was toll ist. Die Bands haben den gleichen Move gemacht. Wir haben halt in derselben Nacht noch alle Bands informiert und gefragt, kommt doch nächstes Jahr wieder. Ihr spielt einfach den gleichen Slot am gleichen Tag, auf dem gleichen Festival, nur mit einer anderen Jahreszahl versehen. Und wir haben den Bands dann irgendwie 4-5 Wochen Zeit gegeben, sich zu entscheiden. Die meisten waren nach 7-10 Tagen schon wieder da und meinten, jo, das machen wir. Darum konnten wir auch als erstes Festival irgendwie so schnell mit einem wiederbestätigten Line-Up raus, wo schon 80% dabei waren. Und das war das, was wir alles so eingesammelt haben, nachdem wir uns kurz berappelt hatten und das dann versucht haben, diese Scheißgeschichte in irgendwas Positives umzumünzen, was auch, ich sag mal, den Umständen entsprechend dann sehr gut geklappt hat.
Klingt erstmal den Umständen entsprechend ganz gut.
Ja.
das so sagen kann. Lass mal vorne anfangen. Bei dir. Denn du warst ja nicht immer der CEO von FKP Scorpio. Du bist irgendwann mal ganz klassisch angefangen, hast selber ein bisschen Musik gemacht und irgendwie dann mal festgestellt, dass deine Band auch irgendwie auf eine Bühne muss und hast dann angefangen, Konzerte selber zu veranstalten, oder?
Ja, genau so war es. Ich habe erst, also ganz früh, das war so Anfang der 90er, schon Partys veranstaltet. Klassische 90er Rock-Partys.
Ja.
In meiner Heimatstadt Mönchengladbach. Und hatte dann aber natürlich irgendwann auch eine coole Punkband und natürlich wollte uns keiner buchen und das war ja auch die Zeit, bevor das Internet einem dabei sehr geholfen hat. Also haben wir irgendwie mit dem grünen Telefon, was meine Eltern zu Hause hatten, versuchen, irgendwelche Gigs klar zu machen. Und wenn wir dann mal bis Krefeld, Düsseldorf, Köln, Aachen oder so gekommen sind, dann waren wir schon echt weit raus. aber das habe ich dann gemacht und irgendwann gab es halt auch befreundete Bands, die ich dann mitgebucht habe, weil man irgendwann hatte man so ein kleines DIY-Punkrock-Netzwerk, was ganz gut funktioniert hat. Und später habe ich dann Partys mit Bands gemacht. So ging es halt immer weiter dann, bis ich Mönchengladbach irgendwann verlassen habe, um in Münster mein Studium anzutreten.
Du hast Politik und Soziologie studiert, ne?
Genau, Politik, Soziologie und Germanistik in Münster.
Okay. Ja. Und hast du das dann in Münster weitergemacht mit der ganzen Konzertnummer?
Weil ja, genau. Da ging es dann schon ein bisschen weiter und da wurde auch ein bisschen professioneller. Da gab es ja auch viele studentische Verbindungen sozusagen und da gab es auch Leute, die ich sehr schnell kennengelernt habe aus dem Green Hell Kosmos. Dann entstanden daraus ja auch Dinge wie das Mainstream-Festival und andere Sachen, wo Timo dann sehr aktiv war in Münster immer als Veranstalter, aber auch das Gleis 22 und viele Locations in Münster, wo wir Dinge gemacht haben, teilweise mit anderen, teilweise selber. Und und dann kam es aber irgendwann tatsächlich durch einen Kommilitonen, den ich in der Soziologie hatte, der gerade Praktikant bei Visions war, beim Visions-Magazin dazu, dass ich da auch ein Praktikum gemacht habe oder erst sogar, glaube ich, nur in der Festival-Crew mitgeholfen habe. Da waren wir dann irgendwie halt auch schon auf dem Hurricane und Southside Bizarre Festival damals, was auch immer so mein Heimat-Lieblingsfestival war am Anfang und sind dann, dann ging es dann irgendwie weiter von da aus.
Stimmt das? Erinnere ich mich richtig? Du warst mal in der Musikwoche mit so einem Steckbrief drin und hast erzählt, dass einer deiner ersten Jobs war. Du musstest, glaube ich, kannst du mich korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich habe so in Erinnerung, dass den Flügel von Udo Jürgens putzen.
Ah, das stimmt, als Stagehand, ja. Stagehand in Münster, ja? Da war ich. und da waren wir, wo war der? Ich glaube, das war in Lingen, in den Emslandhallen in Lingen. Ja. Da wurde der Plexiglasflügel von uns Hands zusammengestöpselt nach fachmännischer Anweisung von einem Techniker oder was das war. Und dann war der voll mit Patschefingern und dann wurden so, wie aus so Home Order Television mäßig wurden so Wundertücher geholt und da mussten wir den Streifen frei. Da unter dem Plexiglasflügel rumgekrochen. Ja, das stimmt. Ich habe viele Jobs als Stagehand. Über ungefähr zweieinhalb Jahre habe ich das gemacht. Dann wurde das bei Visions mehr. Dann wurden auch die Visions-Partys und Events, die wir da gemacht haben, immer mehr. Da war ich auch noch freier und noch weiter von entfernt, irgendwie da als Fester anzufangen. Aber das ist, ich habe auch schon die Showtreppe für die Harlem Gospel Singers aufgebaut oder sehr viele Dinge gemacht, die Stagehands so machen. Und also im Münsterland, so bis Dortmund, bis in den Pott runter, haben wir immer sehr viele Jobs gehabt. Und das war auch eine lustige Zeit als Stagehand.
Okay. Und wenn du mal überlegst, wo du da bei der Visions angefangen hast und dann ja auch dann irgendwann festangestellt wurdest, in was für ein Unternehmen bist du da reingekommen? Was hat das damals so für einen Stellenwert für dich oder auch für die Leute da draußen?
Also, das war für mich ein absoluter Traum damals, weil Visions, eines von den Punk-Fanzines und so mal abgesehen, eines der ich sag mal, Major-Musikmagazine damals war, das meinen musikalischen Geschmack in der Mischung am meisten traf tatsächlich und zudem ja auch eines der absolut einflussreichsten Musikmagazine zu der Zeit war. Sie machen das immer noch sehr gut, finde ich, obwohl es alles ein bisschen verschoben hat, wie wir alle wissen mittlerweile. Aber das war damals das coolste Musikmagazin tatsächlich. Es gab auch ein paar andere, die auch nicht schlecht waren, das will ich gar nicht verschweigen, aber das war das Coolste und die hatten eine super geile Redaktion mit richtig coolen Typen und wir haben da sehr viele lustige Jahre zusammen verbracht tatsächlich.
So eventmäßig war das auch, glaube ich, so mit die Hochzeit von der Visions Event Abteilung. Ich erinnere mich noch an die Partys, das war ja dann, ich weiß gar nicht, hast du das angefangen oder gab es die schon? Da ging es ja darum, da haben dann wirklich zwei bis drei wirklich auch super Bands gespielt, zum Teil bekannte Bands für einen schmalen Euro, danach war Party.
Genau. Also, das gab es in den 90ern schon mal. Ja. Die gab es dann aber ganz viele Jahre nicht. Und dann wurde 2001 in Dortmund im Soundgarten irgendein Jubiläum gefeiert, in groß, so mit Viva 2, die das übertragen haben damals und so. Da haben Queen of the Stone Age gespielt, glaube ich. Das war ein Jahr später. Weezer haben da gespielt und Therapy und Ash und ganz viele Rockbands auf jeden Fall. Und dann kam die Idee, dass man diese Partys, die man früher schon mal hatte, was aber weit vor unserer Zeit war, mal wiederbeleben möchte. Und das haben wir dann in Dortmund angefangen und dann am Ende über die ganze Republik ausgerollt. Also es kam so ein paar Jahre, Anfang der Nuller bis ungefähr in die Mitte, wo wir im Monat 6, 7, 8 Visions-Partys hatten, die alle mit Bands bestückt waren und wo wir dann auch immer lustig von Stadt zu Stadt gefahren sind. Wir waren immer auf Tour, aber halt immer nur am Wochenende. Das war eine sehr schöne Zeit.
Cool. Ja, ich weiß es noch. Also das war ja doch auch für Labels und Bands auch immer sehr beliebt, dort aufzutreten, weil die Bude eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, immer voll war. Und es war ja dann am Ende auch einfach eine gute Promo. Also tatsächlich denke ich immer wieder darüber nach, warum das eigentlich gar nicht mehr so stattfinden kann, weil so die Kombination immer so ein Volltreffer irgendwie war.
Ja, ich frage mich auch, das Format ist so ein bisschen, es gab auch noch andere, die das dann in anderen musikalischen Bereichen gemacht haben, aber das hat sich so ein bisschen gelöst, weil das Internet hat viel davon mitgenommen. Okay. Ich meine, dass Leute nicht immer noch für einen schmalen Kurs gerne Bier trinken oder zu Bands sehen, das glaube ich schon, aber irgendwie hat das Format im Gesamten so ein bisschen überlebt tatsächlich. Ja, und ihr hattet da immer viele Bands dabei am Anfang.
Ja, genau.
Erstmal war Fire in the Attic und als wir das, glaube ich, durch hatten, das Thema, dann waren es dann nicht viel aus eurem Stall.
Ja, genau. Da waren wir immer schön hier in Bielefeld im Forum. Da habe ich Biffy Clyro zum Beispiel gesehen.
Ja, mit Sieg. Genau, liebe ich wie Clyro als Support von Sieg. Also,
ja, irgendwie so. Also das war wirklich so im Nachhinein betrachtet der Hammer da, ne? Also was man sich da dann...
Aber das war krass. Das war das erste Mal, dass Biffy Clyro in Deutschland waren tatsächlich.
Ah, okay. Ja, okay. Ja, sehr geil. Gemischtes
Publikum an dem Abend auch. Sie hatten dann so ein paar Die Hard-Fans, so Indie-Typen und dann standen da die Motorhead-Fraktion, die irgendwie Sieg sehen wollten. Das war ganz lustig. Ja. Aber das war das Schöne an den Partys. Es hat sich immer sehr gut gemischt alles miteinander.
Genau, damals. Ja. Und der Visions-Job war dann ja im Prinzip auch ein gutes Sprungbrett für dich, aber wenn ich das so richtig sehe, es scheint ja auch ein sehr beliebter, man scheint ja als Head of Booking bei Visions auch sehr beliebt gewesen zu sein, auch für deine Nachfolger, glaube ich, so wenn man nicht überlege, Roman Pitone oder Thomas Hasmann, die sind ja beide dann relativ gut weitergesprungen in die Musikbranche. Die sind jetzt bei Carsten Jahnke, glaube ich. Du bist bei Scorpio gelandet. Das war ja anscheinend dann auch ein gutes Sprungbrett, um Netzwerke zu knüpfen und weiter weiterzukommen, oder?
Ja, absolut. Ich habe das dann eine ganze Weile als Freier noch gemacht, bis 2003, als Matt, mit dem ich das damals immer zusammen gemacht hatte. Mhm. Er war schon festangestellt, ich war noch der Freier, weil ich noch studiert habe. Er ging damals zu Lieberberg, mittlerweile Live Nation. Dann kam ich, habe das dann 5,5, fast 6 Jahre gemacht, dass ich irgendwie Marketing-Manager war, so hieß das damals, für die Veranstalter eben schon. Daher kannte ich die auch alle so früh und die Indie-Plattenfirmen. Und und natürlich den ganzen Eventbereich, der irgendwann auch später zur eigenen Firma wurde sogar und so gemanagt habe, mit fleißigen Helfern, die auch immer noch alle irgendwo aktiv sind. Und dann ging es weiter. Und nach mir kam dann Roman. Darauf folgte Thomas, die mittlerweile auch beide bei Carsten Jahnke hier in Hamburg in der Konzertagentur arbeiten. Also das kann man nur mit Fug und Recht als Sprungbrett bezeichnen.
Mhm. Ja, krass. Was hat dich denn damals zu Scorpio getrieben und dann auch nach Hamburg?
Also erstmal war ich natürlich Fan von den Festivals und auch vom Artist-Roster, den es hier gab. Scorpio war damals auch schon eine der Top 3 Veranstalter in Deutschland, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kannte die Firma schon sehr lange. Durch meine lange Tätigkeit bei Visions kannte ich mehr oder weniger die ganze Belegschaft und hatte ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir haben ja auf den Festivals, wo wir als Medienpartner mit Visions immer schon dabei waren, sehr viel abgehangen, sehr viele Biere getrunken und sehr viel Spaß gehabt schon. Und es war dann Ende 2008, Mitte 2008 so, dass Volkert halt irgendwann zu mir sagte, also der Gründer von FKP Scorpio, Volker Kopmann, zu mir sagte, komm doch mal nach Hamburg, wir müssen mal reden. Und ich so, ja, was ist denn los? Sag doch einfach. Und nee, komm mal nach Hamburg, wir müssen mal reden. Das ist so ein Plan und so. Und dann dachte ich, ja, okay. Ich dachte eigentlich, es geht um Festivals oder dass man irgendein gemeinsames Format entwickeln will. Wir hatten da auch schon Touren zusammen gemacht eine ganze Weile. Also mit Bernie habe ich Visions-Touren, Visions Spring Break Tour, Visions Christmas Tour und alles Mögliche gemacht schon. Mhm. Und ich dachte eher, es geht so in diese Richtung. Ja, und dann ging es aber, dann musste ich den Termin absagen, weil es war die Zeit der Schweinegrippe und ich bin sehr krank geworden. Hatte zwar nicht die Schweinegrippe, aber ich war so richtig ausgenockt von so einer Influenza. Musste den Termin dann dreimal absagen, dachte, ja, es wird jetzt eh nichts mehr, die Idee ist wohl gestorben. Und dann meinte Volker, aber nee, jetzt komm mal. Und als mir wieder besser ging, bin ich dann nach Hamburg gefahren. Und dann sagte Volker zu mir, ja, wir kennen es ja schon so lange und ich brauche einen neuen Chef der Hamburg-Abteilung. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, das klingt ganz interessant und das ehrt mich auch, vielen Dank. Aber jetzt rein als Örtlicher weiß ich nicht. Und dann hat Volker so ein bisschen in die Richtung seines Müllhammers gesprochen und so ein bisschen gemurmelt, man braucht jemanden, der die ganzen Festivals bucht. Und dann hat Volker gesagt, ja, ich brauche jemanden, der die ganzen Festivals bucht. Der Andreas verlässt uns Richtung USA und da geht auch eine Lücke auf. Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt anders. Lass uns mal ins Detail gehen. Das finde ich sehr interessant. Da können wir schon mal drüber nachdenken. Wohl wissend, dass die Schuhe, die ich mir da angezogen habe, wahrscheinlich 8 Nummern zu groß waren. Aber das haben wir dann gemacht. Dann habe ich auch gesagt, okay, ich möchte aber gerne natürlich meine Nachfolge bei Visions irgendwie cool regeln, weil ich natürlich, das war auch Familie zu dem Zeitpunkt, da wollte ich auch keine verbrannte Erde hinterlassen. Und habe dann Roman, der zu der Zeit erst ganz kurz bei mir war, die damalige Hiobsbotschaft, jetzt natürlich auch guter Sprung in die Branche im Nachhinein betrachtet, irgendwie nahegelegt. Und ja, so war das dann. Und dann war ich irgendwie im Ende Mai, Anfang Juni 2009 war ich dann in Hamburg. Und dann ging's munter weiter.
Das heißt, Mai, Juni klingt so, die Festivals finden noch so alle statt, aber dann gib mal schön Gas für nächstes Jahr.
Genau, der erste Teil des Sommers, also früher waren die Bookings später, heutzutage sind die Bookings ja irre früh für die Festivals. Damals wurde viel relaxter gebucht. Da war tatsächlich der Sommer noch nicht fertig, in dem ich dann eingestiegen bin. Der Juni-Part schon, aber für die August-Festivals gab es offene Slots und wir haben damals auch im November das erste Mal die Weekender an der Ostsee gemacht, Rolling Stone Weekender zum Beispiel und so. Und da konnte ich dann direkt in die Vollen gehen. Und zudem war ich ja auch noch dann Leiter der örtlichen Abteilung on top. Und da gab es natürlich auch viele Events, die wir hier im Stadtpark in Hamburg und den Sommer über gemacht haben, so dass ich da direkt mit vollem, also mit Anlauf und Arschbombe ins kalte Wasser und dann Gott sei Dank aber dann noch recht schnell schwimmen gelernt habe. Und das halt Stück für Stück für mich so ein bisschen auf- und ausgebaut und erobert habe diesen Bereich dann. Wir hatten ja auch viele Festivals, also gab es ja noch den Chiemsee Summer, das Area 4 damals zwischen Münster und in Lüdinghausen, zwischen Münster und Dortmund. Musikalisch sehr unterschiedlich. Große Herausforderungen waren für mich damals der Chiemsee Reggae Summer, weil er war noch strict Reggae damals zu der Zeit. wo ich nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit hatte. Eher so mit Ska und so, das kannte ich schon, so ein paar Dub-Sachen, aber so richtig Reggae, Roots-Reggae hatte ich nicht so richtig viel mit zu tun vorher. Und noch krasser war das Mera Luna natürlich als Gothic und Grufti-Festival, als den Magneten der schwarzen Szene, irgendwie das eines der größten in Europa. Und dann schon, oha, da musst du aber jetzt erstmal rein in die Branche, das musst du dir erstmal alles angucken. Ich hatte früher in den 90ern schon Freunde, die so ein bisschen so drauf waren. Ich war ja immer ja so Punker-mäßig, aber so ein bisschen Know-how hatte ich, aber weit über Sisters of Mercy ging das damals nicht hinaus. Mhm. Oder ein paar Bands dieser Art halt. Und das habe ich mir dann so angeeignet über die Jahre und dann hat das auch tatsächlich vom Start an schon sehr gut funktioniert.
Mhm. Jetzt hast du ja schon eigentlich so zwei, dreimal angedeutet, naja, also du bist da quasi so mal eben so ein, zwei Stufen hast du gemacht, also natürlich ein großer Step, aber das muss man natürlich auch alles schaffen. Jetzt klingt das alles so lapidar, aber ich kann mir vorstellen, dass du da auch viel Arbeit und Schweiß investiert hast, um quasi diese, ja, wie du sagst, diese Schuhe auch zu füllen. Also wie hast du das denn so geschafft? Hast du das so einfach selber weggearbeitet oder hast du dir vielleicht auch mal so, ja, so eine Art Mentor oder Coach mal gesucht, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt oder wie war das so für dich?
Also einen Mentor oder Coach habe ich mir nie gesucht. Ich glaube, diese Funktion hat hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 10-jähriges bestehendes Netzwerk mir so mitgegeben. Ich kannte ja durch die 10 Jahre, die es dann am Ende mit der Freien und der festangestellten Zeit bei Visions waren, kannte ich ja einfach bei Plattenfirmen, bei sämtlichen Veranstaltern und bei allen, die in der Branche so rumspringen, genug Leute. Und ich hatte natürlich überall so meine Vertrauenspersonen. Wenn ich mal eine Frage hatte, habe ich halt gefragt, genauso wie ich häufig gefragt wurde. Das war ja auch so eine Zeit, wo dann alles digitaler wurde plötzlich irgendwann und so, wo wir halt auch alle miteinander gewachsen sind. So. Also erstmal gab es natürlich in NRW und auch in Münster damals schon so eine Szene, wo viele Leute zusammen an einem Strang gezogen haben, plus Köln, wo ich viel war damals. Und als das dann so in Richtung Hamburg und Berlin auswuchs, war ich da immer ganz gut aufgestellt. Aber natürlich habe ich auch viel ausprobiert. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht und ich habe auch zwischendurch auf Deutsch gesagt ordentlich Scheiße gefressen. Aber das war aber nie so, dass mich das irgendwie hat zweifeln lassen oder dass ich da irgendwie gedacht habe, ich bin aber auf dem Irrweg hier gelandet. Das waren so Sachen, da musste man halt dann durch oder mal drumherum, weil, wie wir alle wissen, ist diese Branche ja auch sehr vital. Also es passieren häufiger mal Dinge, die kannst du nicht ahnen. So, es ist einfach dann der Moment, genau wie jetzt zu Corona auch, ruhig bleiben, gucken, was los ist und dann pragmatisch vorgehen. So, wenn die Bühne brennt, da habe ich ein schönes Beispiel. Kollegen und guten Freund Wiesmann, die einen sagen halt, wenn die Bühne brennt, rennen die schreien durch die Gegend. Die anderen sagen, wenn die Bühne brennt, endlich mal was los und kümmern sich halt dann drum. So, und das war immer eher so die zweite Kategorie. Auch wenn das vielleicht nicht schön ist und auch wenn man da vielleicht mal Federn bei lässt, war das aber immer der bessere Weg für mich. Und was auch wichtig ist, ist, ich habe immer alle oder versucht alle, vielleicht wer das widerlegen möchte, soll mir bitte schreiben, aber ich habe immer versucht, alle auf Augenhöhe zu begegnen. Wirklich vom Siku zum Stagehand bis hin ganz nach oben auf allen Ebenen, vom Azubi zum Prakti bis zum, was weiß ich, Abteilungsleiter hier, habe ich immer versucht, weil ich ja selber diese Laufbahn aus Jugendzentren über Stagehand und so alles selber durchgemacht hatte. Und das versuche ich auch heute noch. Es ist immer halt ein offenes Auge und Ohr in alle Richtungen zu haben. Und ich glaube, dass mir das, auch wenn vielleicht nicht jeder mit allem, was ich gemacht habe, immer super glücklich war, habe ich aber immer versucht, das irgendwie cool zu spielen und alle mitzunehmen auf die Reise. So. Und das hat mit vielen auch sehr, sehr gut geklappt.
Das finde ich nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe so das Gefühl, gerade so eine Geschichte aus dem Jugendzentrum quasi in die Booking-Agentur oder auch in die Musikbranche, das wird immer weniger, weil immer weniger Möglichkeiten für die jüngeren Leute da sind, sowas überhaupt zu machen. Also da ist dann immer so für mich die Frage, woher bekommt ihr oder generell die Musikbranche auch so neue Mitarbeiter, die vielleicht auch mal so einen Background haben, wie du, die einfach so ganz klein angefangen sind, rumgebucht haben, mit ihrer Band rumgespielt haben. Gibt's das so noch? Wie nimmst du das so wahr?
Ja, das gibt's noch. Aber es ist schon anders. Es ist so ein bisschen, heutzutage ist alles immer verfügbar, sei es digital oder in echt. Und naja, das ist, Jugend hat sich schon geändert. Und ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser oder what's the matter with the kids today? Das ist, glaube ich, von Generation zu Generation immer so weitergegeben worden. Aber dieser DIY-Gedanke und dieses, wir machen jetzt aus ganz wenig ganz viel und so weiter, ist ein bisschen vermindert. Das heißt aber nicht, dass die Leute weniger Bock haben oder schlechter geworden. Es ist einfach anders. Und heutzutage, wenn Leute Bock auf sowas haben, machen sie auch gerne mal ein Studium oder zumindest die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann oder zur Veranstaltungskauffrau. Da haben wir auch immer sehr viele von. Es macht mir auch Spaß, die Leute entsprechend auszubilden mit in den verschiedenen Abteilungen, die sie dann durchlaufen hier, um auch sie zu möglichst kompletten und umfassenden Veranstaltern zu machen. Es ist aber nicht mehr so dieser DIY-Stahlgeruch, den wir früher hatten, was aber auch gar nicht schlimm ist. Es läuft halt einfach anders. Und das andere gibt's halt schon auch noch, nur in der Masse. Und das sind ja viele, die das heutzutage machen. Läuft es einfach ein bisschen anders. Genau so wie sich Leute heutzutage bestimmten Szenen nicht mehr so stark zugehörig fühlen. Ne? Das ist genauso wie Albumkonzepte vielleicht ist auch für die Generation, die 20 oder drunter ist, nicht mehr so richtig funktionieren. Das hat sich halt alles ein bisschen verschoben, aber das ist überhaupt kein Nachteil. Es ist halt nur anders. So. Und das muss ich mir auch hin und wieder mal sagen. Oder Leute, die dann vielleicht jenseits der 35 sind, dass die Perspektiven sich vielleicht ein bisschen verschoben haben. Mein Lieblingsbeispiel ist, wir hatten am Ende der letzten Festivalsaison einen ganzen Stapel Promo-CDs von diversen Bands über. Und wenn ich, die habe ich dann irgendwie von meinem Büro in so eine Sitzgruppe gestellt und meinte, hier, schnappt euch die CDs, die sind immer, die brauchen wir nicht mehr, viel Spaß damit. Und vor 5 Jahren hätte es eine Staubwolke und eine Rauferei vor meinem Büro gegeben, wie im Comic. Die lagen da 3 Wochen. Und dann habe ich so die Leute gefragt, wollt ihr keine CDs mehr, ich habe gar keinen CD-Player mehr zu Hause, sagt der andere. Ja. Wo ich dann so denke, ja, okay. Das hatte ich halt ein bisschen verschoben, aber das ist für das, was wir hier machen und für die Kreativität und den Input in die Sache und auch die Liebe zum Detail und zur Sache überhaupt kein Nachteil. Das ist nur ein bisschen anders. Und das hat sich alles ein bisschen gelockert. Das siehst du auch in den Festival-Line-Ups. Heute hast du bei einem Hurricane von Hip-Hop über Elektro, über Indie, Punk, Hardcore, alles, Singer-Songwriter. Das eröffnet halt auch Möglichkeiten. Und du hast nicht mehr den Punk oder den Hip-Hopper oder den Indie-Fan. Klar, gibt es auch, aber viele sind schon sehr offen in verschiedene Richtungen und feiern dann zusammen eine gute Party. Und das finde ich auch einen absoluten Pluspunkt. Das ist schon sehr gut.
Das heißt, so nochmal, also so ein Nachwuchsproblem habt ihr quasi gar nicht.
Personal. Nee, haben wir nicht. Also ich glaube, dass der ganze Veranstaltungsbereich aus verschiedenen Gründen immer noch sehr attraktiv ist für die verschiedenen Altersgruppen nicht, sondern für die junge Generation, die dann nachkommt und sich irgendwann entscheidet, was will ich denn aus meinem Leben machen. Und ich glaube, dass gerade so die Arbeit mit kreativem Output, das muss gar nicht Musik sein, das kann auch Comedian, Poetry Slammer oder irgendwelche Künstler, die Kunst auf Bühnen performen und dafür Plattformen brauchen. Ich glaube, daran zu arbeiten, kreativ zu bleiben, auch zu wissen, da ist nicht jeder Tag wie der andere und so weiter. Und es hat ja auch einen gewissen Fame, obwohl wir das immer direkt gleich versuchen zu drosseln natürlich, dass der Veranstaltungskaufmann jetzt eher mit einer Excel-Tabelle arbeitet, als besoffen im Backstage zu hängen und Künstlern High Five zu geben, auch wenn beides schon irgendwie stattfindet. Aber wenn die Leute sich darauf einlassen, dann haben die also immer eine gute Zeit bei uns. Und ich glaube auch, dass durch die Marken, die wir so haben, die Festivalmarken und die Künstler, die wir so haben, Scorpio immer noch eine sehr große, Attraktivität für die Leute hat, die so denken, was mache ich denn? Guck mal, die haben viele coole Sachen, da würde ich gerne mal hin. Aber es ist natürlich schwieriger geworden, Azubis zu finden, generell heutzutage, aber wir können uns da nicht wirklich beschweren. Und in der Branche, wie ich das so höre, auch im Verband der ganzen Veranstalter und so, sind wir da im Vergleich zu vielen anderen Branchen, glaube ich, noch ganz okay, weil die Lust auf Live-Events und die Lust, sowas zu machen, glaube ich, nach wie vor ungebremst ist.
Okay. Du bist, ich glaube, ungefähr 2013 dann CEO geworden von Scorpio zusammen.
2013, du hast recht, das war ziemlich genau 7 Jahre jetzt.
Ja, siehst du? Herzlichen Glückwunsch. Was war das so für ein Schritt für dich? War das nochmal so ein ähnlicher Moment wie damals, als du angefangen bist? Oder war das dann eigentlich so für dich, das ist jetzt so der nächste logische Schritt?
Ja, das war schon echt der Hammer tatsächlich. Ich habe mit Volkert und natürlich vielen anderen, das waren nicht nur wir, ein großes Team, die sind auch alle super, aber dann den internationalen Schritt gewagt, sozusagen. Es ging dann in Dänemark los, in Österreich, Schweiz gab es vorher schon, aber gerade den ganzen Skandinavien-Adventure, die wir dann irgendwie angefangen haben, in Schweden auch mit den Ruinen vom Hultsfred, die wir gekauft haben, eines der traditionsreichsten Festivals in Skandinavien mit dem Roskilde und dem Provinzi, was wir dann versucht haben, wiederzubeleben, was aber nicht so richtig geklappt hat, weil die Marke doch etwas stärker verbrannt war, als wir geahnt haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Aber da ging es halt los. Da gab es dann plötzlich, nachdem wir das alles neu aufgestellt hatten in Deutschland, eine große Internationalisierung. Plötzlich kam Holland dazu und weiter und weiter und weiter. Und wir hatten überall Festivals und überall kleine Büros, die wir auch neu aufgebaut haben. Hier und da haben wir auch kleine Firmen gekauft, die wir sagen lassen, das sind coole Leute, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Und so haben wir so ein bisschen unser Europanetzwerk aufgebaut. Und über diese ganzen Dinge, die wir da gemacht haben, sind Volker und ich natürlich auch näher zusammengerückt, was das angeht. Und dann hatten wir irgendwann mal so ein Gespräch, wie sehen denn so die nächsten 5 Jahre aus? Und dann hat er mir eröffnet, dass er mich zu seinem geschäftsführenden Partner machen will, wo ich natürlich auch nur vom Stuhl gefallen bin. Mhm. Weil solange es die Firma gab, war das zumindest in der Geschäftsführung immer eine One-Man-Show. Mhm. Und dann habe ich natürlich mich sehr geehrt gefühlt und mich auch wahnsinnig gefreut, wusste aber auch, dass das natürlich auch was Verantwortlichkeiten und so angeht, auch wenn mein Tagesgeschäft sich nicht wirklich ändert, außer dass natürlich mehr Zahlen dazukommen und solche Sachen und natürlich auch Personal und solche Geschichten, dass das schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle sein wird nochmal. Aber ich habe das wie auch ganz am Anfang oder eigentlich immer, wenn ich mich in irgendwas reingeschmissen habe, sportlich genommen und so nach dem Motto, wird schon schief gehen. Aber dann auch mein Bestes gegeben. Ich habe da sehr viel Zeit investiert und da sehr, ich bin sehr genau, wenn ich irgendwas mache, dann will ich auch, dass das richtig gut wird. Ich kann so halbe Sachen, finde ich nicht so geil. Und ich versuche auch immer, wenn ich Leuten was versprochen habe, das zu halten. Ich hasse es, irgendwelche Versprechungen oder irgendwelche Dinge in Aussicht zu stellen, die sie am Ende nicht erfüllen. Das finde ich ganz schlimm. Und darum habe ich dann mich voll reingehangen am Ende. Und das hat auch tatsächlich Tribut gefordert, sage ich jetzt mal. Das war schon hart auch zwischendurch. Aber das hat am Ende super funktioniert. Und wir haben dann neben uns beiden in der Geschäftsführung noch ein Management-Team, Management-Board darunter etabliert, um mehr Mitbestimmung, mehr Konsens auf diplomatische Art und Weise auch in die Gesamtführung der Firma zu kriegen. Das ist halt auch schon genau 7 Jahre alt dann jetzt. Und das hat halt die Firma total nach vorne gebracht. Ne? Also auch in jeder Hinsicht, auch was das Team angeht, Firmenkultur. Wir haben eine Firmencharta, wofür wir stehen, wir kümmern uns wieder mehr ums Team und wir haben ganz viele Dinge dieser Art ausgerollt, weil wir nämlich eine moderne und coole Firma sein wollen, wo Leute gerne arbeiten und sehr viele Freiheiten haben und auf der anderen Seite natürlich trotzdem irgendwie einer der größten Veranstalter und Festivalveranstalter Europas bleiben. Und das so in Einklang zu bringen, hat mich die letzten Jahre sehr beschäftigt. Aber das macht mir auch Spaß. Und es ist auch kein Spruch, wenn ich sage, dass ich jeden Morgen, also zurzeit nicht, aber normalerweise jeden Morgen sehr gerne in die Firma fahre, um das zu machen. Was aber auch zu größten Teilen am Team liegt. Und in zweiter Instanz erst an den ganz tollen Sachen, die wir machen. Also die Identifikation ist für mich auch sehr einfach mit der Firma und auch mit den Festivalmarken. Also so ein Hurricane Festival, das liebe ich tatsächlich über alles. Und das ist kein Spruch tatsächlich. Ich finde das einfach selber so toll, das ganze Jahr mit meinem Team an diesem Festival zu schrauben und an allen anderen natürlich auch. Und dann das Wochenende auf dem Festival zu verbringen und zu sehen, das ist so ein bisschen der Handwerkerpark, was man da geschafft und zusammengestöpselt hat. Und das ist schon cool. Und es ist einfach, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht oder mein Beruf zum Hobby, wie rum man das auch immer drehen will. Und ich hätte das nicht besser treffen können. Und irgendwie ist es immer noch so, dass sich mein Punkrock-DIY-Ding mittlerweile natürlich um viele Facetten erweitert, A, beruflich, B, aber auch inhaltlich, aber genauso machen kann wie, ich mache das, was ich liebe jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das, was, wenn man das sagen kann und dann so dahinter steht und diese Entwicklung so sieht, wie das über die letzten Jahre so gekommen ist, dann macht mich das, auch wenn ich auch zu einem sehr glücklichen Menschen, nicht zuletzt, natürlich trotzdem aber auch oft, dass man auch mal im Strahl kotzen könnte und das ist aber nicht alles, es ist jetzt nicht so, dass das hier jeden Tag alles so super piecig und fancy und einfach ist, natürlich nicht. Unsere Branche, Arbeiten mit Künstlern, Entwicklungen, die wir nicht beeinflussen können, Wetter zum Beispiel und solche Sachen, die bringen immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Aber wenn man die Basis hat, dass man gute Produkte, eine gute Firma, ein gutes Team und so weiter hat, dann kann man das sportlich angehen und dann macht es auch Spaß.
Jetzt hast du auch schon gesagt, als du CEO geworden bist und auch in den letzten Jahren, es gab vermehrt quasi Zuwachs innerhalb der Firmengruppe. Ihr seid viel internationaler, habt ihr euch viel internationaler aufgestellt. Kannst du noch mal kurz so skizzieren, damals, dass du angefangen bist oder auch dann, wie es jetzt ist, dass man einfach mal ein Bild kriegt von der Firma. Wie steht die jetzt so da? Also wie viele Mitarbeiter gibt es gerade? Wie viele Festivals veranstaltet ihr?
Ja klar, wir veranstalten über Europa 25 Festivals. Wir haben jedes Jahr mehrere tausend Tourshows. Als ich anfing, waren wir 55 Mitarbeiter in Hamburg. Jetzt sind wir knapp über 150 in Hamburg und nochmal 200 über Europa. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr als 350 Mitarbeiter, die in 12 Büros sitzen. Wir haben letztes Jahr noch Polen und UK dazu bekommen. Und das ist eine richtig große Familie geworden mit ganz neuen und ganz anderen Herausforderungen, gerade auch jetzt in der Krise natürlich, weil die Handlings in den verschiedenen Ländern schon sehr unterschiedlich sind, was die Situation angeht. Aber man lernt nie aus und man arbeitet mit sehr vielen coolen, jungen, kreativen Menschen in den verschiedensten Ländern zusammen. Und auch wenn die Länder alle sehr nah beieinander sind, geografisch betrachtet, sind so Mentalitäten und Dinge, Sichtweisen, die damit zusammenhängen, oft doch grob unterschiedlich, und das ist sehr spannend und das macht auch Spaß und ist auch bereichernd auf viele verschiedene Arten.
Ja, jetzt das Ganze hier ein Musikbranchen-Podcast, zumindest versucht er das zu sein. Lass es doch vielleicht mal, sofern du das kannst, auch über ein paar Zahlen reden. Also was durchaus ja einsehbar ist, 2015 gab es die Info, habt ihr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Kannst du auch kommentieren, was die Umsätze aus 2018 oder 2019 sind?
Ja.
Ja?
Mittlerweile, das hat sich verdoppelt.
Okay. Also
wir sind ungefähr bei, ja. Kommt immer ein bisschen drauf an, aber wir sind so plus minus bei 200 Millionen Umsatz im Jahr über die Gruppe. Klingt jetzt so, als seien wir alle super reich und würden hier mit goldenen Autos durch die Gegend fahren. Aber man muss natürlich sagen, dass wir ein relativ margenarmes Geschäft haben. Wir wollen uns aber trotzdem nicht beschweren. Also es gab ja auch viele Dinge, die schwierig waren in den letzten Jahren wirtschaftlicher Art. Da sind wir sehr sauber durchgekommen. Wir haben sehr gut gewirtschaftet und ja, ich bin ja auch kein BWLer oder sowas. Ich habe mir das alles so auch nach und nach irgendwie angeeignet mit dem Jugendzentrum Spirit, den ich da reingetragen habe. Mittlerweile, bei Volker ist es ja auch nicht anders. Der hat das ja auch im Prinzip ohne ein entsprechendes, eine wirtschaftliche Ausbildung dieser Art aufgebaut seit Anfang der 90er. Und insofern sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem, was da passiert. Wir sind sicher als Firma, wir übernehmen uns nicht, wir sind das, hier herrscht so ein hanseatisches Kaufmannsgeschick, sage ich mal. Wir bleiben bei unseren Leisten, entwickeln das natürlich immer konsequent in viele verschiedene Richtungen weiter, aber wir drehen jetzt auch nicht durch.
Viele haben aber das klingt jetzt ganz bescheiden, ne? Aber ihr habt jetzt, also wie gesagt, also 2015 habe ich jetzt hier 100 Millionen gesehen. Ihr habt ja das Ergebnis jetzt in 2-3 Jahren verdoppelt. Was ist denn das für ein Wachstum? Also natürlich auch von den Mitarbeitern, ja.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Das liegt natürlich sehr daran, dass wir international so viel dazu gewonnen haben. Ja, also wenn du einen Markt bespielst, Deutschland ist ein großer Markt, mit der größte Musikmarkt in Europa. Klar. Aber wenn du plötzlich 8 oder 11 Märkte hast, dann wird es halt natürlich dadurch auch kontinuierlich mehr. Hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, dass wir vor ein paar Jahren mal das Glück hatten, so einen kleinen rothaarigen Singer-Songwriter zu entdecken, den wir dann irgendwie im Molotow haben spielen lassen und beim Rolling Stone Weekender auf dem ersten Slot auf der kleinsten Bühne. Und Ed Sheeran ist dann natürlich so durch die Decke gegangen, dass wir natürlich auch über ganz Europa Mega-Events mit ihm jetzt durchführen mittlerweile. Und das ist auch natürlich durch das Touring gekommen, dass wir dadurch, dass wir größer wurden, noch immer mehr größere Künstler hatten. Wir touren ja auch die Foo Fighters und die Rolling Stones und Justin Bieber.
Wie ist denn eigentlich so der Umsatz, wenn man das vergleicht, Festivals gegenüber Tourbooking?
Also es war immer so, dass die Festivals, also unser Business ist in 3 Säulen aufgeteilt eigentlich. Das eine ist, Tournee, Touring. Das andere sind Festivals und die dritte Säule ist das örtliche Geschäft, was wir hier in Hamburg machen. Und Früher war es so, dass die Festivals mit Abstand die größte und stärkste Säule waren. Mittlerweile, das hängt immer ein bisschen, ne, wer ist gerade auf Tour, wie laufen die Festivals, welche Headliner hat man da und so weiter, aber es ist, hält sich ungefähr die Waage mit Touring, weil Touring ist schon sehr, sehr stark und sehr groß geworden. Wir haben auch viel mehr Tourbooker, als wir damals zu der Zeit hatten, und wir haben auch sehr, sehr viele große Künstler hinzugewonnen, die wir damals auch noch nicht getourt haben. Das heißt, dass auch ein Großteil des Umsatzes natürlich durch diese sehr großen Künstler gekommen ist, die wir damals, wie gesagt, noch nicht unter unseren Fittichen hatten, auch wenn wir immer einen recht großen Tourroster hatten.
Ich sag mal so prozentual, die drei Säulen, wie verteilen sich die ungefähr auf den Umsatz?
Na, da möchte ich jetzt nicht raten.
Okay, aber was mich halt so interessiert, wie wichtig sind denn Festivals vor allen Dingen?
Also für den Umsatz sind sie wichtig, gar keine Frage. Wie gesagt, machen mit dem Touring den größten Teil aus, den wir machen. Aber auch strategisch und politisch sind sie super wichtig, weil wir natürlich auch unseren Künstlern da die Chance geben, sich zu präsentieren, vor allem den jungen Künstlern. Darüber bauen wir auch Künstler auf, die dann wiederum auf der Tour hoffentlich mehr Fans haben, die dann auch zu den Konzerten gehen und sich das wiederum angucken. Wie gesagt, Lieblingsbeispiel von Ed Sheeran, der wollte damals ein Festival spielen, das war im Herbst, da hatten wir den Rolling Stone Weekend, da hat er dann gespielt. Dann haben wir im Modo noch eine Show gemacht, weil er an dem Tag nichts zu tun hatte, und dann darüber binden wir Künstler an uns. Und es gibt auch viele Künstler in den letzten Jahren, auch aus dem Indie-Bereich, wie George Ezra, James Bay, Mumford & Sons und diverse andere, die von uns getourt werden, die einfach auf unserem Festival das erste Mal da waren und die wir dann Stückchen für Stückchen aufgebaut haben. Das ist immer gut, wenn es eine internationale Entwicklung gibt, die da mithilft. Also bei Ed Sheeran waren das sicher nicht nur unsere Festivals und sowas. Das ist natürlich toll, wenn das dann weltweit explodiert. Aber wir haben sehr viele kleine Künstler. Wir sind einer der wenigen großen Veranstalter, die sehr auf kleine Bands und auf Aufbau kleiner Bands setzen. Und das, ja, das ist super. Das macht Spaß. Es macht Spaß, Bands oder Künstlerinnen über die ganze Karriere zu begleiten. Und natürlich sind da die Festivals auch ein super wichtiges Tool für.
Wie ist denn so dann im Gegenzug eure Position, oder wie steht ihr oder auch die deutsche Musikbranche da jetzt bei den ganz großen internationalen Stars und Agenturen? Also wie ist das so, wenn jetzt du oder wer auch immer von euch bei den Foo Fighters oder Billie Eilish anfragt, ist das dann direkt, dass jeder sofort weiß, ja klar, das muss man machen? Also wie ist eure Position da?
Ja, das ist schon so. Also wir arbeiten weltweit mit allen Agenten und allen Künstlern. Was nicht heißt, dass wir alle kriegen und alle veranstalten. Es gibt ja auch noch genug andere Veranstalter. Aber für die Festivals, wenn ich da, kann ich irgendeinen Act anfragen, da würde ich wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Unser Standing ist da ganz gut. Es gibt ja auch immer diese Polestar-Zahlen, wo die ganzen Ticketsummen weltweit irgendwie zusammengerollt werden. Und die letzten Male waren wir eigentlich immer weltweit in den Top 10. Und da gibt es natürlich schon einen ganz guten Namen und auch eine Verlässlichkeit einfach, wo die Leute dann, selbst wenn sie uns jetzt noch nicht persönlich kennen, weil jeden weltweit kennen kann man auch nicht, will man vielleicht auch gar nicht, aber zumindest wissen, ja, das kann ich risikolos machen, das sind Profis, die haben Bock, und offensichtlich viele andere Künstler schon, die das auch ganz gut finden da.
Ja, aber das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ich habe auf Statista gesehen, dass Southside und Hurricane 2019 ungefähr 60.000 Tickets verkauft haben, so ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz jeweils. Das ist quasi, also gemessen nach dem Kartenumsatz, das fünft bzw. sechstgrößte Festival der Welt. Also das ist ja schon wirklich extrem amtlich.
Ja, klar, ne, das Hurricane hat eine Kapazität von 78.000, das Southside hat eine Kapazität von 65.000, und das sind riesige Festivals. Ich bin in der Umfrage nicht ganz sicher, ob da wirklich alle Festivals gemeldet waren, ehrlicherweise, aber es gibt sehr, sehr viele Festivals in Europa, in der Welt, aber so nach der 60.000er Marke, da dünnt es sich auch schon ganz doll aus dann irgendwann. Aber das ist auch ein Grund, warum diese Festivals auch so ein bisschen unsere Flaggschiffe sind und warum die auch so eine Strahlkraft haben und warum wir letztendlich natürlich auch recht bekannt sind und warum Künstler uns auch fragen und da unbedingt spielen wollen. Das ist natürlich eine Position, die schön ist und sie uns sehr hilft, die wir uns aber auch erst aufbauen mussten und die wir natürlich auch versuchen zu hegen und zu pflegen in irgendeiner Form.
Wie ist eigentlich so der prozentuale Anteil bei den Festivaleinnahmen wirklich von den Tickets? Also wie wichtig sind diese Ticketverkäufe auch im Vergleich zu so Sponsoring oder auch Lösen aus?
Ja, Prozente kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass Ticketeinnahmen natürlich wahnsinnig wichtig sind, weil sie der Hauptpart sind. Ticketeinnahmen alleine würden aber nicht reichen, um das Festival zu finanzieren. Da ist Sponsoring und auch Gastronomie und Merchandising on top in der Mischkalkulation der einzige Weg, so ein Festival wirklich valide wirtschaftlich zu gestalten, weil man heutzutage mit den Gagenkosten, die man hat und auch mit sehr gestiegenen Produktionskosten in den letzten 10 Jahren oder durch Personal, aber auch Material und so weiter, mit den Eintrittsgeldern selber, auch wenn die Leute zu Recht häufig denken, boah, ist aber teuer, ein Festival nicht mehr finanzieren könnte.
Hm. Das ist mal ein ganz gutes Stichwort, auch mit dem Sponsoring. Also wenn man sich das so anguckt, es gibt immer neue Stände, es gibt Riesenräder. Also das Festival-Supermärkte ist, glaube ich, so der Trend der letzten Jahre, also wenn ich das so mitgekriegt habe. Die Bands spielen mittlerweile nicht mehr nur ein Gig auf irgendeiner Bühne, sondern dann auch nochmal gleich 2, 3 andere Auftritte bei den jeweiligen Ständen oder Bauten dann der Sponsoren. Du sagst ja selber, das gehört irgendwie letztendlich dazu. Es muss finanziert werden. Und ich glaube auch, dass viele Fans halt auch das brauchen, also das Verlangen, dass noch mehr Event quasi geboten wird. Was glaubst du denn, wo geht denn die Reise da noch hin? Also muss man dieses Spiel immer weiter aufdrehen in der Größenordnung?
Nee, muss man nicht. Wir wollen das auch explizit gar nicht. Wir wollen diese Feiermarkisierung von Festivals, da steht, also ein Riesenrad haben wir auch, das finden wir einfach schön, weil es schöne Bilder gibt, wo Leute das lieben. Also wir sehen ja die Zahlen, wie das genutzt wird, da haben Leute Bock drauf. Wir wollen aber keinen Kirmesmarkt aufbauen da. Und wir versuchen auch, gerade im Hinblick auf die Sponsoren, immer mit den Sponsoren darüber zu sprechen, wie die Aktivierung, wie das Sponsormodul von ihnen aussieht, um den Leuten irgendwas zu bieten, was einen gewissen Wert hat. Und wir versuchen das auch alles sehr nachhaltig zu gestalten. Das gilt für die Festivals im Allgemeinen, um den Fußabdruck zu verringern. Also bei uns wird kein Papierzeug oder kein Plastikkram rumgeschmissen oder sowas. Das ist halt einfach in der Festivalphilosophie oder Firmenphilosophie so verankert. Und wir versuchen immer großen Einfluss darauf zu nehmen, dass das auch irgendwie cool wird, natürlich. Und das gelingt auch in den meisten Fällen. Ich will nicht sagen immer, aber in den meisten Fällen gelingt das. Und wir versuchen halt nicht so einen riesen Rummelplatz draus zu machen, wo man dies und das an jeder Ecke noch machen kann. Wir sind Musikfans, wir wollen auch Festivals für Musikliebhaber und Liebhaberinnen machen. Aber wie gesagt, Nebenschauplätze muss es geben. Das macht ja auch Spaß, wenn es coole Sachen sind. Aber wir achten schon sehr genau darauf, was für Sponsormodulen haben wir, was wollen wir on top noch irgendwo dazu machen. Zum Beispiel so Poetry Slam am Morgen oder mal ein Hörspiel oder so, das finde ich cool. Das gibt auch Sinn für mich, weil das auch Kunst ist, die eine Bühne finden soll. So richtig Halligalli-Quatsch an jeder Ecke, das brauchen wir dann nicht zwingend. Das ist zumindest nicht das, was wir so in die Core-Story unserer Festivals wirklich reinbauen wollen.
Okay. Wenn ihr jetzt, ihr habt 25 Festivals, ich habe gesehen, also ihr startet ja auch immer mal wieder etwas Neues, wie jetzt zum Beispiel sollte das Limestone-Festival in München stattfinden. Wie geht ihr ran, wenn ihr so neue Konzepte erarbeitet? Schaut ihr dann auf der Karte, wo fehlt irgendwie noch was? Oder ist das Konzept zuerst? Also es muss ja schon dann auch irgendwie, also nur eine Bühne irgendwo hinzustellen und jetzt mal in Anführungsstrichen paar Stars zu buchen, das wird ja nicht mehr reichen. Also wie geht ihr da so vor?
Genau, also die Zeiten bei Festivals haben sich auch geändert. Damals einfach ein Acker mit einer Bühne, ein paar Dixies, Zorn umherum, Bierbude, Fressbude war damals ein Festival, ist lange nicht mehr so. Menschen wollen Komfort, wollen Service, wollen Sicherheiten, wollen WLAN. nein, aber es ist tatsächlich so, und auch Essen, also nachhaltiges Essen, Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht. Es gibt Festivals, wo das überhaupt keine Rolle spielt, aber bei uns spielt das eine Rolle, weil unser Publikum so ist und das finden wir auch gut. Das wollen wir, das tragen wir mit und Festivals sind einfach anders. Jetzt ist die Frage, es gibt sehr viele Festivals in Deutschland. Viele bezeichnen den Markt als gesättigt. Ich auch, für einfach so ein random Fest. Die will irgendwo auf dem Acker. Ich glaube, da wird es langsam eng. Es sei denn, du hast irgendwas, was ganz besonders ist bei dem Festival, einen tollen See oder irgendeine gute Geschichte oder irgendwas, dann geht's vielleicht noch. Ansonsten wird's schwer. Ansonsten muss man eher gucken, was fehlt dem Markt denn womöglich noch? Oder wo gibt's eine tolle Location? Wir fanden, dass es in Süddeutschland keine Hip-Hop-Festivals gibt. Und wir hatten ja lange den Chiemsee-Summer im Süden. Das Gelände war schön, aber jetzt nicht optimal, wenn man was Größeres plant, als das, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann diesen wundervollen See mit diesem karibisch-blauen Wasser in Moosburg gefunden und dachten, ja, cool, das ist nah an München, im Norden. Und wir hatten die Möglichkeit, Post Malone zu buchen, der mit Billie Eilish der Act war 2019. und auch in 2020 rein. Und dann haben wir einfach mal angefangen, das zu bauen. Und wir gucken uns das ganze Jahr über Gelände an und scouten so ein bisschen in der Gegend rum und haben dann so ein paar Gelände in der Schublade, manchmal auch ein paar Konzepte. Und wenn das dann irgendwie matcht, dann rollen wir das aus. Wir machen das aber schon sehr bedacht und mit Herzblut und auch natürlich wachsend. Wir machen das jetzt nicht so wie andere Companies vielleicht, die das dann eröffnen, wie Starbucks oder McDonald's-Filialen. Mhm. Das machen wir nicht, da glauben wir auch nicht dran, weil das klappt dann vielleicht, wenn du einen guten Headliner hast, aber wenn das Ding keine Identität oder kein natürliches Leben in sich trägt, dann ist es dann ist es geklont, aber nicht sehr, sehr nachhaltig, also wirtschaftlich nachhaltig in dem Fall. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden.
Gibt es eigentlich auch Festivals, die du vielleicht sogar als Vorbild ansiehst oder die du besonders schätzt, jetzt außerhalb von dem, was ihr macht?
Ach ja, es gibt sehr viele gute Festivals weltweit und in Europa. Ich finde, dass das Roskilde Festival zum Beispiel immer einen guten Job gemacht hat. Ich finde, dass das Paleo in der Schweiz zum Beispiel ein sehr schönes Festival ist. Ich war jetzt länger nicht mehr da, aber Shiget Festival hat mir auch immer gefallen. Und es gibt schon tolle Festivals in Europa. Glastonbury, also unübersichtlich groß natürlich und komplett irre mit 17 Bühnen und dies und das, aber es gibt tolle Festivals in Europa.
Okay. Wenn du dir jetzt nochmal so rückblickend die Geschichte anguckst von FKP Scorpio, du bist ja ein Teil davon für einige Jahre. Was waren jetzt so die, wenn man das so ein bisschen runterbrecht, was waren so die Hebel oder auch die Gründe für diesen Wachstum und auch am Ende diese Dominanz jetzt im Markt, insbesondere dann im Festivalmarkt? Kannst du das irgendwie so runterbrechen?
Ja, vielleicht. Ich kann es versuchen. Also es ist, es liegt, glaube ich, vor allem daran, wie wir von unserer Philosophie und von unserer Aufstellung her arbeiten. Wir waren nie die crazy Typen, die mit Shampoos, Nutten und Koks irgendwie den Künstlern hinterhergelaufen sind. Wir wollten immer die normalen Leute in der Branche sein. Ganz normale Typen, mit denen man sich normal über jedes Problem unterhalten kann und wo es eher freundschaftlich familiär zugeht und nicht diese ganze Madness, Rock'n'Roll, Rockstar-Geschichte so hoch gehängt wird. Und es gibt viele Künstler, die das sehr gutieren und die auch genau das suchen, tatsächlich. Das war sicherlich ein Punkt. Kreativität und Mut war bei uns, jetzt sind wir groß, wir waren aber auch lange Zeit mittelgroß, sage ich mal, und trotzdem wurde immer viel riskiert. Volkert war da sehr, ich will nicht sagen waghalsig, aber er war mutig und auch sehr kreativ. Und es gab auch immer zu jeder Zeit, natürlich sich verschiebend über die Jahre, immer ein gutes Team, was das kreativ mitgezogen hat. Auch teilweise über diverse Schmerzgrenzen hinaus, weil dieser Vibe und dieser Spirit einfach in der Firma immer gut war. Und dadurch sind immer neue Sachen entwachsen. Manche haben sich dann aufgelöst nach ein paar Jahren wieder, aber auch die hat man mindestens 5 bis 7 Jahre probiert immer, weil wir nie schnell aufgegeben haben bei Sachen. Also es wird immer langfristig geplant, es wird immer solide geplant, werden keine Moves gemacht, die wir uns nicht leisten können. Und am Ende ist es so, dass wir in dieser Mischung aus wie wir sind, der Kreativität und einer gewissen Bodenständigkeit, ich glaube, so eine Formel gefunden haben, die A, gut funktioniert, die Menschen auch begeistert, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Die ganzen neuen Mitarbeiter, die wir in den letzten 10 Jahren sind mittlerweile ja auch schon eingesammelt haben über Europa. Und das Netzwerk, was sich dadurch so aufgetan hat. Bis hin zu den riesigen Künstlern, die wir haben, die das auch sehr schätzen, dass wir halt merklich anders funktionieren als vielleicht der ein oder andere große Veranstalter, der einfach einen anderen Stil hat. So, das will ich gar nicht werten, aber das ist unser Ding, so wie wir das machen.
Okay. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckst, wo geht die Reise hin oder also was sind so die Themen, die du dir gerade speziell anschaust oder ihr auch im Team? Ich habe zum Beispiel mit Julia Gutzehn vom Melt Festival einen Podcast aufgenommen. Die machen zum Beispiel dieses Wanderlust, dieses Yoga-Festival. Ja. Gibt es da auch solche Sachen, wo man dann sagt, komm, wir verbinden quasi ein Event-Charakter, ein Event-Programm nochmal mit Musik, erweitern das oder halt auch andersrum? Also womit beschäftigt ihr euch noch?
Haben wir vor 5 Jahren angefangen beim Summer's Tale in der Lüneburger Heide. Da gibt es auch 9 verschiedene Arten von Yoga und ganz viel so Workshops von Häkel- und Strickkursen bis Woodworking, bis ganz viel Activity, Fährtenlesen, Nachtwanderung, Kanufahren, ganz viele Sommelier und überhaupt Kulinarik-Workshops und natürlich auch viel Musik, aber sehr, sehr viel Dinge, die man erlernen kann. Man kann den ganzen Tag Kurse machen, irgendwelche Leute, die mit dem Fahrrad ohne Geld um die Welt gereist sind, erzählen ihre Geschichte, und da ist Musik nicht der Star, da ist das der andere Part der Star, aber Musik gibt's dann auch. Und da hatten wir auch tolle Bands und auch tolle Lineups. Das hat auch gut funktioniert in den letzten Jahren. Das ist auch ein kleines, aber feines Festival, also in unserer Range klein. Das heißt, das ist halt zwischen 10.000 und 15.000 Leuten. Auf einem wunderschönen Gelände mitten in der Natur, in der Lüneburger Heide. Und das ist aber auch für eine Generation, die jetzt vielleicht nicht 20 ist, obwohl die herzlich willkommen wären natürlich. Aber das ist ein Festival, wo man auch mit der Familie hin kann zum Beispiel, obwohl es explizit kein Familienfestival ist. Aber da hat man dann Noel Gallagher und die Pixies und Sigur Rós und solche Bands gespielt in den letzten Jahren. Und das sind auch Konzepte, die wir uns überlegen, um auch verschiedene Altersgruppen oder Generationen einzufangen für die Festivals. Und die Weekender-Festivals an der Ostsee, da haben wir mittlerweile 4 von, die sind mittlerweile ein halbes Jahr im Vorfeld ausverkauft, teilweise ohne ein Line-Up zu announcen, weil es einfach so die Generation ist, die früher gecampt hat, das vielleicht nicht mehr zwingend will jetzt und dann lieber ein Hotelzimmer mit den Tickets nimmt und dann dahin fährt und da Spaß hat. Mhm. Mit 4.000 Leuten ist natürlich auch überschaubarer hat als auf einem großen Festival. Ich glaube, dass man einfach kreativ bleiben muss und sich mit diesen Dingen beschäftigen muss und diese Nebentüren in bestimmten Formaten auch sehr passend öffnen kann und dann irgendwie verwenden kann.
Hm. Glaubst du denn jetzt gerade in der Krise, gibt es auch noch gewisse Chancen für die Musikbranche, aber auch für euch?
Es ist ein bisschen früh, das seriös zu beantworten, glaube ich. Es ist, naja, guck mal, ich möchte es nicht als Chance sehen, wenn jetzt zum Beispiel 2, 3 Agenturen, mit denen ich lange gearbeitet habe, hops gehen würden. Hm. Und wenn dadurch dann Leute oder Künstler oder Businessplatz im Markt das frei würde, das finde ich scheiße tatsächlich. Das würde ich gar nicht wollen. Auch wenn es andere Kollegen gibt, die vielleicht darauf lauern, finde ich das halt in der Krise, in der wir gerade sind, nicht so richtig cool. Aber man muss halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es wird maßgeblich davon abhängen, wie lange das Ganze noch dauert und wann wir wieder komplett loslegen können. Ich glaube, mittlerweile haben sich alle in der Branche so mehr oder weniger darauf eingeschworen, so bis Weihnachten halten wir alle durch. Und wenn es dann nächstes Jahr wieder einigermaßen losgeht, dann ist es schon für alle irgendwie okay. Sollte das ganze Ding jetzt noch deutlich länger dauern, weil eine zweite oder dritte Welle oder irgendwas kommt, womit wir noch gar nicht rechnen, dann wird das, glaube ich, nochmal deutlich härter. Es ist ein bisschen zu früh. Ich glaube, da kann man in ein paar Monaten nochmal drüber sprechen. Vielleicht kann man das dann ein bisschen detaillierter oder seriöser beantworten. Aber zurzeit ist es, glaube ich, so, dass alle so ein bisschen im Durchhaltemodus sind. So die Panik der ersten Wochen ist jetzt verflogen. Jetzt hat man sich so ein bisschen eingegroovt mit der Situation, die keiner besonders schätzt. Aber irgendwie geht es ja auch wieder ein bisschen, seitdem es diverse Lockerungen gab. Für uns ist das nicht so. Mit 1,50 Meter Abstand können wir keine Konzerte machen. Wollen wir auch nicht. Es gibt Konzepte, die sind ganz nett, mit Autokinos und Strandkörben und Picknickdecken und so weiter. Das ist auch irgendwie, ja, wie gesagt, nett, aber das ist kein Geschäftsmodell. Und ich möchte auch keinem vorgaukeln, dass es das wäre, weil das wäre falsch. Wir müssen schon an Konzepten arbeiten, wo wir irgendwann wieder echte Konzerte in echten Venues machen können, weil erst dann wird sich was bessern und erst dann werden auch die ganzen Technikfirmen und die ganze Wertschöpfungskette, die da irgendwie dranhängt, die ganzen Gewerke, wieder zu den Einkommen oder Einkünften kommen, die sie brauchen, um da auch überleben zu können entsprechend.
Das heißt jetzt, was ist gerade so dein Job, außer natürlich dem Krisenmanagement, aber so beim Booking, du sagtest, es wurde nahezu, alle Künstler wurden ins nächste Jahr rübergezogen. Das heißt, Booking-mäßig gibt es jetzt gerade gar nicht so viel zu tun, oder müsst ihr da
trotzdem? Ja, wir sind nicht ganz fertig, aber ist schon richtig. Wir sind, also Hurricane Southside ist zu, ich sag mal, 95% durch und Highfield ähnlich. So ein paar Sachen kommen überall noch hinzu. Wir sind da noch beschäftigt, aber das meiste ist jetzt für 21 quasi verschoben. Ich spreche zurzeit viel mit dem Team, weil ich natürlich auch versuche, in der Zeit, wo sie alle weniger sehen, das zusammenzuhalten und auch irgendwie den Spirit oben zu halten. Wir haben natürlich auch mit Anwälten, Versicherern und Behörden, Politikern und solchen Sachen zu tun gerade, weil wir natürlich auch versuchen, irgendwie naja, mitzuarbeiten an einem kreativen Neustart, wie dem Neustart Corona, der jetzt kommt. Ich bin ja auch im Bundesverband, im Vorstand tätig, wo wir versuchen, halt diese Krise oder das Handling der Krise aktiv mitzugestalten, natürlich, und uns auch entsprechend an irgendwelchen Aktionen beteiligen und versuchen halt, das Beste draus zu machen und entsprechende Hilfsgelder zu bekommen, nicht zuletzt auch für die Clubs und so weiter, weil das sind die Plattformen, wo wir junge Künstler präsentieren, und für diverse andere Bereiche, wo einfach Hilfe her muss jetzt, und um diese Sachen kümmert man sich. Und dann bin ich natürlich jetzt auch sehr mit den digitalen Versionen der Festivals beschäftigt, wo wir beim American Sour seit wirklich an dem Wochenende sensationell viel Liebe von den Leuten bekommen haben und auch Wahnsinnszugriffszahlen. Also wir haben irgendwie, und das ist nicht übertrieben, deutlich über 500.000 Leute bespielt an dem Wochenende. Wir haben auch extrem viel gesendet, muss man sagen. Die Künstler hatten alle Bock. Wir haben ja noch diese Sendung produziert. Und nicht zuletzt hab ich auch mein Hurricane Swim Team natürlich ordentlich supportet.
Ja, genau. Wieder Musik gemacht selber, ne?
Ja, genau. Das fing ja 2016 an. 2016 hatten wir das Katastrophenwetter, ja, das eben erwähnte. Und wir haben ja Camp FM einen eigenen Radiosender auf den Festivals, weil das Internet natürlich auch völlig überlastet war, als wir dann sogar den Campingplatz in die Autos evakuieren mussten. Und dann hat Stoffi mit seiner Ukulele mit den Leuten an die WhatsApp-Radiostationsnummer einen Song geschrieben. Am sichersten seid ihr im Auto. Und das war dann irgendwie 4 Tage später, hatte der Song über 400.000 Plays. Dann haben Volker und ich gesagt, wir müssen da irgendwie was draus machen. Und dann haben wir Stoffi ins Studio geschickt, und dann wurde am sichersten seid ihr im Auto aufgenommen und wurde dann zur viralen Spotify Nummer 1 tatsächlich, für einen großen Zeitraum. Und ja, gibt's auch bei Spotify, falls ihr das nicht kennt, hört mal rein. Und dann haben wir das jedes Jahr gemacht. Unter verschiedenen Gründen haben wir mit den Leuten, unter verschiedenen Ausführungen eher, haben wir mit den Leuten einen neuen Song komponiert. Und wir eröffnen jedes Jahr das Festival mit einer Band, die nur aus Mitarbeitern aus der Firma besteht. Das Festival, das Hurricane Festival, immer auf der Hauptbühne freitags gegen 3. Und ja, jetzt haben wir halt den Hit, mit dem alles angefangen hat, Hit in Anführungsstrichen, dieses Jahr von am sichersten seid ihr im Auto, von am sichersten sind wir zu Hause umgemünzt. Und auch der hat ganz gut funktioniert. Und gibt es auch ein Live-Video zu, findet ihr alles bei Spotify, wenn ihr das mal hören wollt. Super. Aber das ist auch das, was ich meinte. Man kann auch so Krisensituationen oder schlechten Ereignissen, wenn man kreativ ist und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gut drauf ist vielleicht auch, auch gute Geschichten können daraus entwachsen. Ja. Wir haben dafür diverse Festivalpreise gewonnen und so, das war ja auch ein bisschen irre uns, das hat sich großen Spaß gemacht. Ich habe früher auch immer viel Musik gemacht, dann viele Jahre gar nicht, und jetzt proben wir halt immer wieder mal, und jetzt laden uns auch Bands ein, sie mal zu supporten und sowas, und viele Anfragen für Hochzeiten und 30. Geburtstage, was wir nicht machen. ja, das ist halt auch eine schöne Geschichte, und so wie, keine Ahnung, beim Wacken die Feuerwehrkapelle das Festival eröffnet, machen wir das jetzt immer beim Hurricane, und die Leute haben Bock drauf, und solange die dann auch Bock drauf haben, machen wir das auch gerne weiter. Jetzt hätten wir eigentlich 5-Jähriges gehabt dieses Jahr, das wird jetzt verschoben um ein Jahr. Wird mal rein, ist ganz witzig geworden.
Nochmal so zum Abschluss, weil man merkt ja auch, wenn man mit dir spricht und wenn man sich über dich und auch über Scorpio informiert, trotz dieses ganzen Business-Aspekts, es geht immer sehr viel um die Musik, das ist euch auch sehr wichtig, das hat man jetzt auch im Interview rausgehört. Du bist da ganz dicht dran an auch gerade so Up-and-Coming-Künstlern, sage ich mal. Was ist so dein Tipp für, naja gut, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, aber dann spätestens vielleicht im nächsten Jahr. Wer hat so als nächstes seinen Durchbruch? Würdest du da mal, kannst du eine Prognose wagen, wen man sich mal anschauen muss?
Ja, es gibt, die Frage ist halt, wie klein muss der Act jetzt sein, damit ich ihn hier noch erwähnen darf. Aber ich finde, dass, also eingefleischte Musikkenner werden das schon kennen, aber ich sag's mal für alle, also Idols auf jeden Fall, Fontaines DC auf jeden Fall auch großartig. Tones and I ist eine Künstlerin von uns, die ich großartig finde. Und es gibt viele, es gibt immer so viele tatsächlich. Ja. Aber was mich tatsächlich total begeistert hat und voll gekriegt hat, waren die Idols. Unglaubliche Liveband. Ich war, als man noch fliegen durfte, bei ihrem ersten großen Konzert in London im Ali Pally. Und das war ein absoluter Hammer. Das ist so eine sehr moderne Art von altem Punkrock. Und aber halt in die moderne Zeit transferiert, und das geht auch schon richtig ab. Also die würden jetzt auch keine kleinen Clubs mehr spielen, wenn sie kommen, aber das ging halt auch schnell jetzt mit denen. Und da gibt es so eine neue Generation von britischen Bands, die halt irgendwie modernen Indie machen, aber die diesen 77er London Punk eingefangen haben und das sehr rotzig und sehr mit sehr viel Attitüde so raushauen im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich großartig. Aber es gibt immer so viele gute neue Künstler.
Okay. So sagen. Okay. Alles klar.
Schaut euch einfach das Hurricane Lineup an, da gibt es immer ein paar davon.
Richtig. Gibt es denn noch Tickets dann fürs nächste Jahr? Wahrscheinlich ein paar gibt es dann noch, auch wenn du sagst, 80-90% haben umgetauscht, aber es gibt noch Tickets.
Tickets gibt es noch auf jeden Fall, ja. Also das Festival wurde ja auch schon im März abgesagt, da waren wir noch nicht ausverkauft. Das heißt, auch wenn die Rücktauschrate hoch ist, es gibt natürlich weniger Tickets als in den Jahren davor, aber es gibt schon noch Tickets.
Okay.
Alles klar. Nur wer unbedingt dabei sein will, der sollte so im Laufe der nächsten 2-3 Wochen vielleicht mal kaufen.
Sehr
so
gut.
Oder so gut. Wird bestimmt ein schönes Wochenende.
Richtig.
Mit gutem
alles
Wetter natürlich.
Dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute, dass im nächsten Jahr die Festivals alle stattfinden können. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr cool.
Ja, fand ich auch.
Mach's gut.
Tschüss, Alex. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.
Zum Ende hin noch der Hinweis. In den kommenden Wochen spreche ich noch mit Anne Hafmanns, die Domino Recordings und Mute hier in Deutschland verantwortet. Und außerdem habe ich mit Lukas Rösler von der Agentur Fosbury gesprochen. Lukas ist auch Musiker und Produzent, aber ich spreche vor allem mit ihm, weil er versucht, eine neue innovative Musikfinanzierungsplattform am Markt zu etablieren, die What heißt und die Investoren an den Verlagsrechten beteiligt. Wie er das machen will, das hört ihr schon in der nächsten Woche. Also, ich freue mich darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.